Hallo und herzlich willkommen zu Zweizimmer Küche Talk, eurem Podcast hier bei Immowelt. In der heutigen Folge sprechen wir über ein Thema, das wahrscheinlich viele von euch spannend finden. Heute dreht sich alles um Premium-Immobilien. Was steckt eigentlich hinter diesem Markt und was macht ihn so besonders? Darüber habe ich mit Annika Zarenko gesprochen, Geschäftsführerin der Dahler Franchise GmbH und Co. KG, die für diese Episode remote zugeschaltet war. Freut euch also auf ein sehr angenehmes Gespräch mit spannenden Impulsen und einem authentischen Blick hinter die Kulissen des Premium-Immobilienmarktes. Wir sprechen darüber, was eine Premium-Immobilie wirklich ausmacht, wer in diesem Segment kauft und verkauft und warum Vertrauen, Diskretion und persönliche Beziehungen hier eine ganz besondere Rolle spielen. Ich freue mich sehr auf die heutige Episode und würde sagen, wir gehen direkt rein. Euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Annika, schön, dass es heute geklappt hat.
Hallo Harald, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Wir sprechen nämlich heute über Premium-Immobilien und ich glaube, wenn man über dieses Thema spricht, kommt man an Dahler eigentlich kaum vorbei. Du bist schon seit einigen Jahren bei Dahler, oder?
Ja, also ist ja immer so ein bisschen schwierig, über so große Zahlen zu sprechen. Aber ja, ich werde in diesem Jahr mein 25-jähriges Jubiläum bei Dahler feiern und bin sozusagen schon ganz, ganz lange, nicht von Anfang an, Dahler gibt es ja seit über 30 Jahren, ja, die letzten 25 Jahre war und ist es mein Job zu Hause.
Tatsächlich, das heißt also, war das direkt der erste Job rein in das Immobilienthema?
Jein, muss ich dazu sagen. So nach der Schule habe ich nochmal so ein bisschen was anderes gemacht, aber ich habe die kaufmännische Ausbildung absolviert, als Immobilienkauffrau heißt es ja heute. Und mein erster Arbeitgeber nach der Ausbildung und mein erstes Bewerbungsgespräch war bei Kirsten Dahler. Und ja, wie sagt man so schön, ich bin gekommen, um zu bleiben. Das wusste ich vor 25 Jahren natürlich in der Form noch nicht. Aber es war und ist eben einfach eine ganz schöne Geschichte, weil ich ganz viele Stationen durchlaufen konnte, jetzt ja in der Geschäftsführung bin. Also somit, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dieses Bewerbungsgespräch für mich.
25 Jahre später, Annika ist Geschäftsführerin bei Dahler Franchise. Was für Aufgaben hast du da genau? Das ist wahrscheinlich sehr umfangreich.
Ja, tatsächlich. Also Franchise sagt es ja schon ein bisschen. Dahler hat eigene Filialen und ganz viele Franchise-Nehmer. Und mein Job ist herauszufinden, welches sind die richtigen Franchise-Nehmer und dann diese Franchise-Nehmer in einen langfristigen Erfolg zu führen. Das tue ich natürlich nicht alleine, sondern mit einem Team, was bei mir hier in Hamburg in der Unternehmenszentrale sitzt und in Teilen auch in Berlin. Und ja, somit habe ich eine ganz schöne Aufgabe, weil Immobilien sind meine Leidenschaft und alle, die mit mir zusammenarbeiten, die arbeiten mit Immobilien. Und wenn wir gemeinsam erfolgreich sind, ja, dann ist mein Tagesstoll erfüllt.
Und das Ganze ausschließlich und hauptsächlich im Premium-Segment. 1993 ist Dahler gestartet, glaube ich, habe ich nachgelesen. Mhm. Und das direkt im Premium-Segment. Warum eigentlich?
Die Fragen würden wahrscheinlich Kirsten und Björn noch viel besser beantworten können als ich. Aber beide haben ja vor der Gründung auch schon im Immobilienbereich gearbeitet und dieses Segment für sich auserkoren. Das ist natürlich ein spezielles, ein spitzes, ein kleines. Aber es ist auch ein wirklich schönes, weil man mit tollen Menschen und tollen Immobilien in Kontakt kommt. Und somit war für die beiden von Anfang an klar, dass sie sich diesem Segment verschreiben sozusagen. Und das ist, glaube ich, so der zweite Aspekt, der damit einhergeht, ist das Thema Qualität. Qualität war und ist Kirsten und Björn immer das Wichtigste gewesen. Und das ist eine gute Kombination in diesem Segment.
Jetzt müssen wir das Segment vielleicht auch nochmal ein bisschen erklären, weil bei Premium-Immobilie hat ja wahrscheinlich jeder ein anderes Bild. Das geht dann wahrscheinlich von Schloss Neuschwanstein bis zum großzügigen Einfamilienhaus. Was würdest du sagen, ab wann sprecht ihr über eine Premium-Immobilie und welche Kennzahlen macht das überhaupt aus?
Also preislich lässt sich das ganz, ganz schwer fixieren, weil der Immobilienmarkt grundsätzlich in Deutschland oder auch, wir sind ja auch in Spanien und in Österreich unterwegs, durch unterschiedliche Preise gekennzeichnet ist. Unser Motto ist, dass wir sagen, hochwertige Immobilien in bevorzugten Lagen. Das definiert schon mal das ganz gut, zumindest für uns. Ja. Und wenn wir uns heute die Angebotssituation anschauen, dann wird das wahrscheinlich so ungefähr die oberen 10% der Immobilien eines jeweiligen Marktes umfassen. Zumindest ist das das, was wir uns sehr konkret angucken. Da gibt es bestimmt mal einen Ausreißer nach oben oder aber auch mal eine spezielle Immobilie nach unten, die einfach durch ihre Lage gekennzeichnet ist, durch, du sagtest, Schloss Neuschwanstein, das wird es jetzt nicht sein. Aber es gibt natürlich so Spezialimmobilien, die Preis und Lage unabhängig sind und deshalb dort reinfallen oder eben Immobilien, die aufgrund ihrer Lage dort reinfallen. Das hört sich jetzt sehr schwammig an. Das hoffe trotzdem, dass diese Aussage so ein bisschen hilft. Es sind ein bisschen die oberen 10%.
Machen wir es ein bisschen tighter. Wann fangen denn die oberen 10% preislich an?
Also auch da muss ich leider wieder sagen, das kommt ganz drauf an. Wenn wir uns zum Beispiel Hamburg nehmen, Hamburg ist ja sozusagen meine Heimat und unser Home-Turf, dann ist das bei einem Quadratmeterpreis von 10.000 Euro plus und bei einem Einfamilienhaus sind wir dabei 1 Million Euro plus.
Okay, dann können wir das jetzt schon mal so ein bisschen einordnen, wo sich ungefähr der Premium-Bereich befindet. Klar, Lage, Architektur, Grundstück, Ausstattung, das spielt natürlich alles mit da rein. Aber die oberen 10%, die nehme ich schon mal mit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so Social Media verfolge, da gibt es ja den einen oder anderen, der sich da präsentiert, dann hat man eigentlich das Gefühl, dass fast überall Luxusimmobilien verkauft werden und dementsprechend aufwendig präsentiert werden. Täuscht das? Oder ist das Premium-Segment aktuell wirklich so gefragt und so groß? Oder ist es vielleicht in den vergangenen Jahren auch größer geworden?
Also wenn wir uns die Entwicklung anschauen, dann entwickelt sich das Premium-Segment parallel zum Gesamtmarkt. Das, was wir in den vergangenen Monaten beobachten, ist, dass das Angebot einfach größer wird insgesamt. Und ich sag mal, das öffentliche Angebot auch größer wird. Wenn wir so auf die Zeiten gucken, Niedrigzins vor Corona oder eben auch in den Corona-Phasen, da kamen eine ganze Menge von Immobilien gar nicht in die öffentliche Vermarktung und wurde innerhalb von 14 Tagen mal eben schnell wegverkauft. Die Situation haben wir heute nicht mehr und deshalb glaube ich, ist die Wahrnehmung so, dass man denkt, oh Mensch, der Markt ist voll, der ist auch voll leer, aber er entwickelt sich parallel zum Gesamtmarkt.
Würdest du sagen, Premium ist immer noch eine Nische, weil wahrscheinlich 93 gestartet, war es das ganz deutlich?
Also es ist natürlich eine Nische, weil die oberen 10% der Immobilien zieht natürlich eine gewisse Käuferklientel mit sich. Und deshalb, ob man es jetzt Nische nennt oder Segment nennt, natürlich spricht ein gewisses Angebot eine gewisse Nachfrage an. Und dass die nicht jede Person im Markt erreicht, glaube ich, liegt dann damit auf der Hand.
Lass uns doch mal ein bisschen rauszoomen. Wenn wir jetzt so auf Deutschland schauen, welche Städte, welche Regionen spielen in Deutschland eine große Rolle? Oder ist es tatsächlich so, dass das Premium-Segment relativ homogen verteilt ist?
Also natürlich, wenn wir uns Deutschland angucken, haben wir die Top 7. Also die Top 7 sind einfach im Preissegment wahnsinnig hoch angesiedelt. Dazu kommen dann solche Märkte wie zum Beispiel Sylt, also ein klassischer Ferienstandort, bei dem wir eben auch Quadratmeterpreise erzielen, die sich ganz, ganz weit oben bewegen. Und zu den Top 7 kommen dann häufig auch die Speckgürtel oder diese stadtnahen Lagen. Wenn wir uns Frankfurt und Taunus angucken, dann haben wir im Taunus natürlich auch ein wahnsinnig hohes Preisniveau. Und dann gibt's immer so kleine Dips, würde ich mal sagen. Dann gibt es eben so diese eine kleine spezielle Stadt, die irgendwie an einem See ist oder ein lagespezifisches Kriterium, was eine Immobilie einfach exklusiv macht.
Hast du da für uns so einen kleinen Hint? Gibt's was, womit man vielleicht gar nicht rechnen würde, wo die ein oder andere wirklich tolle Immobilie steht?
Jein. Also so die richtigen Geheimtipps gibt's natürlich nicht mehr. Ich finde, dass sich viel entwickelt hat, insbesondere an der Ostseeküstenregion. Ich finde, Föhr ist eine tolle Insel, die mittlerweile auch Spitzenpreise erzielt und ja nochmal so ein bisschen in der Vergangenheit eher nicht so im Fokus gewesen ist. Aber ich finde, da haben wir tolle Immobilien, auch redgedeckte Häuser. Und ich bin ein Fan von Wasser. Also Hamburger Hafen City natürlich top, hatte er vor 15 Jahren oder wahrscheinlich eher vor 25 Jahren, waren insbesondere die Hamburger da immer noch so ein bisschen mit so einem Vorbehalt, ob das Teil der Stadt wird. Heute ist es für mich eine der tollsten Lagen hier mit Wasseranbindung. Also das sind so keine Hints, aber schöne Places to be.
Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Wenn du Deutschland mal bewerten würdest, im internationalen Vergleich, gibt es Länder oder Märkte, bei denen du sagst, ah, die machen das vielleicht sogar noch ein bisschen besser als wir hier in Deutschland?
Also, was viele Länder tatsächlich deutlich besser machen als wir, ist das Thema Datenerfassung. Also, wenn man in Deutschland mal versucht zu recherchieren, wie viel Immobilien verkauft werden, zu welchen Preisen, in welchen Vermarktungszeiträumen, dann sind wir leider in einem wirklich fragmentierten Wirrwarr von Zahlen unterwegs. Und somit ist das, finde ich, ein etwas, was Deutschland deutlich besser machen könnte, weil dann könnten wir uns auch mal realistisch in den Vergleich setzen. Das ist leider tatsächlich nicht als auf Bundesebene geregelt, die Erfassung von Daten, sondern tatsächlich auf Landesebene. Das heißt, wir haben Gutachterausschüsse. Jetzt bin ich wieder bei Hamburg, nicht weil ich hier wohne, sondern weil die das tatsächlich super machen. Da kann man sehr viele Daten erfragen und auch erwerben. Es gibt aber andere Landkreise oder ganze Bundesländer, die sich dieser statistischen Erhebung tatsächlich fast verwehren, weil sie eigene Immobilienreports machen, Marktberichte machen. Und da wird es schwer im Detail tatsächlich sich mit Kaufpreisen und Preisen im Allgemeinen auseinanderzusetzen. Da haben wir immer nur grobe, also Gesamtangaben über den ganzen Preis. Und da jetzt das Premium-Segment rauszulösen oder zu selektieren, ist natürlich schwierig. Also wenn wir uns da andere Länder angucken, dann machen die das deutlich besser. Und der eine oder andere vermarktet sich vielleicht noch ein bisschen besser als wir. Ich denke ja, im Weltkontext sind wir doch an der einen oder anderen Stelle selbst mit Premium noch recht günstig, wenn wir uns Städte wie New York oder London anschauen.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Objekte, über die Immobilien gesprochen, aber mich würde jetzt mal der Mensch interessieren. Wer kauft eigentlich Premium-Immobilien? Gibt es da überhaupt so einen typischen Käufer? Wahrscheinlich hat man direkt ein Bild vor Augen oder kommt dann auch schon mal jemand in Jogginghose mit Badeschlappen und sagt, nehme ich und noch zwei weitere.
Sowohl als auch. Also ich glaube, vom klassischen Bild bis zum Jogginghosenträger haben wir jeden bei uns im Repertoire als Kunden, weil sich das eben ganz, ganz deutlich verändert hat in den letzten Jahren. Also das merken wir, dass eben ja andere Branchen, viel jüngere Menschen heute schon Vermögen haben. Und da spreche ich eben nicht nur von Erben, sondern eben auch von, ich sag mal, die Tech-Branche oder Sonstiges, die schon in den frühen 20ern in der Lage sind, tolle Penthäuser in den Top 7 zu erwerben. Das ist etwas, was den Markt verändert hat, was auch das Arbeiten im Markt verändert hat. Dennoch gibt's schon ja auch die Käufer, die jetzt so ganz klassisch sind, die mit 40 und aufwärts sind oder eben auch in den 60ern sich befinden und nochmal einen Immobilienwechsel vornehmen. Also nicht mehr der klassische, es gibt den einen Kunden, es gibt viele Kunden, aber verbinden tut die meisten eben ein Vermögen, ein Einkommen, das es ihnen ermöglicht, diese Immobilien zu erwerben und häufig auch ein bisschen vom Zinsmarkt und von der Zinsentwicklung unabhängig und somit ein bisschen autarker von diesem Markt. Nichtsdestotrotz ist Immobilienkauf auch immer Stimmungssache. Und deshalb, wenn in einem Land die Wirtschaft gerade so ein bisschen hakt und die Stimmung nicht so ganz so gut ist, dann fällt es natürlich Menschen auch ein bisschen schwerer zu sagen, Mensch, jetzt kaufe ich mir die nächste Immobilie und das nächste. Und viele sind ja auch Unternehmer selbst in dieser Gemengelage gerade unterwegs.
Okay, das wäre direkt meine Anschlussfrage gewesen. Premium-Segment in Abhängigkeit vom Zinsmarkt, hast du gerade schon gesagt, nicht wirklich. Aber auch von der wirtschaftlichen Lage. Oder ist es vermögenden Menschen dann letztendlich doch Schnuppe, wie die aktuelle wirtschaftliche Lage aussieht? Und dann schlagen sie erst recht zu.
Auch da teilt sich, glaube ich, das Feld. Also es gibt diejenigen, und das ist das Schöne am Segment Wohnen. Also Wohnen ist halt ein Grundbedürfnis. Also vielleicht nicht in der Riesenvilla, aber wir müssen ja alle irgendwie ein Dach über dem Kopf haben. Und wenn Handlungsbedarf da ist, die Familie wird größer, die Familie wird kleiner, die räumliche Situation ändert sich, dann ist ja immer ein Grund dafür, sich zu verändern im Bereich der Immobilie. Da stellt sich die Frage nicht. Vielleicht stellt sich die Frage, wenn es wirklich um diesen Bereich Luxus geht. Also kaufe ich mir jetzt, wo es gerade vielleicht im Land nicht so euphorisch ist, die dritte Ferienimmobilie oder das noch größere Haus in der Umgebung, wo vielleicht auch mein mittelständisches Unternehmen ist. Also Deutsche fühlen da so ein bisschen mit. Das merkt man. Also das merkt man an den Kunden. Es wird einmal mehr überlegt, einmal genauer überlegt und geschaut, ob es gerade in die Lebenssituation und die wirtschaftliche Situation passt.
Spielt da eine klassische Finanzierung in dem Segment überhaupt noch eine Rolle oder ist da eher Liquidität ein Thema?
Also kommt auch sehr auf den Kunden an. Also viele Kunden haben natürlich einen großen Eigenkapitalanteil, den sie mit einbringen bei dem Erwerb. Nichtsdestotrotz, wenn man dann in der Lage ist, einen großen Eigenkapitalbereich einzubringen, dann sieht die Zinslage ja auch wieder ganz interessant aus. Und da macht es bestimmt für den einen oder anderen auch Sinn, einen Teil des Kaufpreises zu finanzieren.
Jetzt haben wir so ein bisschen über den aktuellen Markt gesprochen. Was mich interessieren würde, ich glaube, gerade im Premium-Segment werden Deals wahrscheinlich über Beziehung und Netzwerk gemacht, oder? Sowas fällt einem doch nicht in den Schoß. Das muss man sich doch Jahr für Jahr aufbauen, bis man ein großes Netzwerk hat. Wie funktioniert das überhaupt? Weil jetzt wird sich der ein oder andere denken, ach ja, in dem Segment würde ich auch gerne einsteigen. Das klingt ja erstmal sehr verlockend. Wie baut man sich sowas auf?
Über Jahre, das ist auf jeden Fall so. Wir haben auch von Anfang an unser Vor-Ort-Prinzip gelebt, weil wir davon ausgehen, dass eben Immobilien dort, genau wie du sagtest, gedreht, gehandelt, besprochen werden, wenn man vor Ort ist. Das ist für mich ein sehr persönliches Gut, ein persönlicher Bereich, in dem man sich dort befindet. Und dann ist es immer schön, wenn man eine Nähe zum Markt hat. Das heißt, wir sehen zu, dass die Standorte, die für uns tätig sind, eben genau dort vor Ort Shops oder Büros haben, um mit dem Markt zu kommunizieren. Das ist so die Grundlage, nah am Markt zu sein, den Markt zu kennen. Kombiniert bei Dala ja mit auch einem langen Aufbau einer Marke und einem langen Aufbau von Know-how. Das heißt, diejenigen, die heute frisch bei uns reinkommen, die haben natürlich einen kleinen Vorteil gegenüber denjenigen, die vor 30 Jahren mit uns gestartet sind, weil man ein gewisses Backing hat. Also der Kunde muss dann nicht lernen, wer bin ich, sondern der Kunde weiß, okay, Dala steht für dieses Segment und dann ist es die handelnde Person, die sich in dem Markt dazufügt und dann eben gut vernetzt ist, gut Leute kennt. Wir sprechen immer von Know-how, Netzwerk und Kontakte. Das sind ja wichtige Dinge, die man als Franchise-Nehmer in einem neuen Markt braucht. Und gerade dieses Thema Kontakte bleibt, das bleibt auch ewig. Man muss sich über die Jahre zu dem Ansprechpartner für Immobilien entwickeln. Und das heißt eben auch mal, nicht immer nur die Vermittlung einer Immobilie im Fokus zu haben, sondern einfach auch jemand zu sein, den man anrufen kann, wenn man mal eine Frage hat zu einem Mietvertrag oder mal eine Einschätzung braucht, zwischendurch mal einen Ratschlag braucht. Das gehört für uns eben auch dazu, um dann in dem Moment, wo der Kunde sagt, jetzt möchte ich meine Immobilie veräußern oder der Kunde sagt, so jetzt gehe ich auf die Suche, dass dann hoffentlich als erstes Dala in den Kopf kommt, weil wir in den Märkten einfach einen guten Job machen.
Ich denke, Vertrauen wird da groß geschrieben. Das heißt, würdest du sagen, Vertrauen im Premium-Segment ist wichtiger als jetzt zum Beispiel beim Verkauf einer klassischen Eigentumswohnung?
Da bin ich wahrscheinlich so ein bisschen der falsche Ansprechpartner, weil ich ja immer nur im Premium-Segment zu Hause gewesen bin. Dennoch glaube ich, dass wenn man sich einer Dienstleistung verschreibt, dass man die von A bis Z machen muss, egal wie teuer die Immobilie ist und egal wer mir gegenübersteht, somit. Ja, denn natürlich ist das ein spezielles Segment, weil die Menschen häufig selbst in anstrengenden Jobs sind. Das heißt, man kann jetzt auch nicht erwarten, dass die dienstags um 11 mit einem besichtigen gehen, sondern man muss schauen, dass man eben auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten zur Verfügung steht. Diskretion ist das ein großes Thema. Also der Kunde gibt vor, auf welche Art er wie mit uns kommuniziert, zu welchen Zeiten, durch welche Wege. Und das ist natürlich ein bisschen was Spezielleres als wenn man, sag mal, eine kleine Eigentumswohnung verkauft, die man einfach ins Internet reinstellt, weil es dem Kunden auch egal ist, dass sie gezeigt wird. Und dann hat man 40 Anfragen darauf und geht besichtigen. So funktioniert das bei Premium-Immobilie meistens nicht, weil es ganz viele Käufer gibt, die eben gar nicht diesen Deep Dive in ihre Immobilie zulassen wollen, auch in der öffentlichen Vermarktung. Das heißt, wir müssen Wege und Mittel finden, eine Immobilie zu bewerben, ohne immer Ross und Reiter zu nennen, weil das auf Wunsch des Kundens manchmal eben nicht in voller Gänze möglich ist, zum Beispiel die Fassade zu zeigen oder vielleicht auch Innenräume sehr persönlich sind. Und darauf muss man sich als Makler einstellen können.
Wie macht man das dann, wenn man Ross und Reiter nicht nennen darf? Kann man dann nur mit Zahlen arbeiten? Weil wahrscheinlich spielst du ja auf das Thema Videografie, Fotografie an. Der berühmte Drohnenschuss, den man so kennt von oben. Das ist dann wahrscheinlich nicht möglich?
Zumindest nicht im ersten Schritt. Also wir nennen das sozusagen die diskrete Vermarktung. Und da haben wir zum einen den großen Vorteil durch die großen Kundenkarteien, die wir auch auf der Suchkundenebene haben, dass wir viele vorqualifizierte Kunden haben, die sich für eine Immobilie interessieren. Das heißt, wenn wir eine solche Immobilie in die Vermarktung bekommen, dann ist das immer der erste Kreis, den wir ansprechen. Das heißt, dafür brauchen wir zwar auch Unterlagen, aber die sind dann nicht gleich öffentlich. Und der zweite Schritt ist eben dann gezielt Informationen zu spielen, die eben diesen Diskretionsfaktor nicht überschreiten. Und dann im zweiten Schritt, und du hattest das Thema Video angesprochen, an jemanden, der uns bekannt ist und von dem Kunden dann eben auch freigegeben ist, zum Beispiel einen Link zur Verfügung zu stellen, um ein Video zu schauen, das dann eben aber nur in diesem, geschützten Bereich und nicht in der öffentlichen Vermarktung.
Das ist dann nur einem exklusiven Kreis dann zugänglich und dann kann man das auch verwenden. Was würdest du sagen, kaufen oder verkaufen viele Kunden im Laufe der Jahre sogar mehrfach über denselben Makler? Also habt ihr da einen Personenkreis, mit dem ihr immer wieder zusammenarbeitet?
Das ist mein Anspruch an jeden, der bei uns arbeitet, dass er seinen Job so gut macht, dass wenn der Kunde wieder sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass er dann wieder zu uns kommt. Ja, das ist so. Also zum einen, weil wir neben dem Wohnimmobilienbereich auch mittlerweile eine Sparte für das Thema Investmentimmobilien haben. Das heißt, wir bieten ja auch deutschlandweit diesen Service für Anlageimmobilien, Mehrfamilienhäuser an. Also das ist immer eine Koexistenz, weil der vermögende Kunde, der eine tolle Privatimmobilie kauft, der ist auch durchaus interessiert daran, in diesem Bereich eine Immobilie oder mehrere Immobilien zu erwerben. Darüber hinaus hatten wir vorhin auch schon mal so ganz kurz das Thema Ferienimmobilie, Zweitwohnsitz, aber auch eine schöne Eigentumswohnung zur Kapitalanlage, die man dann vermietet, oder die Studentenwohnung für das Kind, was in eine Stadt gibt. Also wir haben viele solcher Fälle. Und ich bin besonders stolz, wenn eben Kunden zu Stammkunden werden und einfach auf unsere Dienstleistung so gut finden, dass sie sagen, wann immer ich mich mit dem Thema auseinandersetze, dann rufe ich meinen Berater in Bonn, in Fürstenfeldbruck oder in Bremen an.
Ja, genau. Mit dem Ansatz seid ihr ja auch sehr erfolgreich. Kannst du so in zwei Sätze fassen oder drei, was ihr bei Dala vielleicht anders macht bei dem Thema? Weil ihr seid sehr erfolgreich am Markt. Da muss es ja einen USP geben.
Das Thema Qualität und Qualitätsanspruch. Und das ist wirklich unser Treiber seit Tag 1. Und an dem halten wir immer noch genauso mit so viel Inbrunst fest, weil ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und dazu gehört eben professionelles Arbeiten. Professionelles Arbeiten basiert auf guten Grundlagen, guten Zahlen, guten Auswertungen. Also wir sind sehr, sehr zahlengetrieben, obwohl es ja ein sehr emotionales Geschäft ist, basiert es aber trotzdem ja auch auf dem Thema Wertermittlung. Und Wertermittlung ist ja der Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, wenn ich die Immobilie mit dem Eigentümer gemeinsam zu einem realistischen Preis anbiete, dann wird es auch einen Käufer geben. Und das ist ja das gemeinsame Ziel. Und in diesem Kontext bewegen wir uns. Und ja, deshalb, wir sind keine Freunde von Fantasiepreisen und unrealistischen Einschätzungen, sondern neben dem Thema Verantwortung ist auch Ehrlichkeit einer unserer größten oder der wichtigste Unternehmensgrundsatz. Und das gehört dazu. Man muss den Menschen mit auf die Reise nehmen und ihm realistisch, transparent darstellen, wie so ein Vermarktungsprozess läuft. Und wenn man dann gemeinsam zum Erfolg kommt, dann ist ein nächster Aspekt dieses Thema Weiterempfehlung. Wir haben viele Kunden, die uns weiterempfehlen. Und das ist, finde ich, immer so das beste Marketing. Das ist auch bei unseren Franchise-Nehmern, die befragen wir ja auch. Also ich habe ja in meiner Funktion auch meine Kunden sind ja auch unsere Franchise-Nehmer. Und wir haben eine Wiederwahlquote von 98%, glaube ich. Also somit jeder würde es entweder wieder machen oder seinem Freund empfehlen. Und das sind so Dinge, ich glaube, wenn man die verinnerlicht und wenn man die jeden Tag sich wieder vor Augen führt, dass jeder Kunde wichtig ist, dass jedes Gespräch wichtig ist, dass jede E-Mail wichtig ist, dann kann sich das nur in erfolgreichen Vermittlungen aus oder kann das nur ergeben oder mit sich bringen.
Jetzt verantwortest du, hast du ja gerade schon gesagt, den Franchise-Bereich bei euch. Gibt es da viele Quereinsteiger? Also gibt es da den normalen Makler, der klassisch makelt, der dann sagt, jetzt möchte ich unbedingt im Premium-Segment arbeiten, weil vielleicht da ja auch die etwas höheren Provisionen liegen und so weiter. Das Ganze ist reizvoll. Vielleicht auch das komplette Surrounding, was interessant ist. Laufen die euch zu? Oder ist das eher so ein Thema, wo ihr auch selber noch akquirieren müsst, auch die passenden Partner zu finden?
Also um die Frage so in zwei Teile zu teilen. Also ja, wir haben sowohl Quereinsteiger als auch Makler. In den letzten Jahren haben wir unser Profil ein bisschen nachjustiert, weil vor 10 Jahren hätte ich mir das noch sehr locker zugetraut, jemanden, der nicht aus der Branche kommt, sehr schnell in den Markt zu bringen über unser Franchise-System. Heute schauen wir, dass zumindest dieses Thema Vertriebserfahrung, Vertriebs-Know-how und idealerweise dann ein Bezug zur Immobilie da ist, weil die Märkte sich einfach verändert haben. Die sind nicht mehr so schnellgängig, nicht mehr so einfach, sondern heute gehört da tatsächlich noch mal ein bisschen mehr zu. Das heißt, dieser Zeitraum, den wir vor 10 Jahren hatten, jemanden in den Markt reinzubringen, ihn sich selbst qualifizieren zu lassen, über unsere hausinternen Möglichkeiten sich zu qualifizieren, dieser Zeitraum, der muss heute deutlich schneller funktionieren. Und da ist es natürlich toll, wenn man Menschen hat, die schon in der Branche gearbeitet haben oder eben dieses Vertriebs-Know-how haben. Und wir haben ein sehr gemischtes Feld von Franchise-Nehmern. Aber ja, viele, die vielleicht in einem Konstrukt sind, wo es ist ein kleines Büro, da gibt es einen Vorgesetzten, der ist derjenige, dem dieses Büro gehört. Das heißt, man kommt an so eine Schwelle, wo man sagt, und jetzt komme ich aber nicht weiter. Das sind so Personen, die sich häufig bei uns melden. Oder auch kleinere Makler, die sagen, Mensch, ich merke das, dass ich mit meinem Team und meinem Konstrukt eben nicht in dieses Premium-Segment komme, sich dann einer starken Marke anschließen. Aber wir haben auch Personen, die branchenfremd sind, die aber dann über Hospitation und eben diesen eben angesprochenen Vorlauf, der ist dann ein bisschen länger.
Jetzt habt ihr ja jahrelange Erfahrung auch in dem Bereich, speziell auch du. Woran erkennst du, ob jemand der richtige Partner für euch ist?
Das hat ein bisschen was mit Bauchgefühl zu tun, ehrlicherweise. Also ich habe eben ja schon gesagt, es gibt so Dinge, man muss natürlich irgendwie ein bisschen ein Kontaktnetzwerk mit reinbringen etc. pp. Also da gibt's Dinge, die, ich sag mal so, die Hard Facts sind. Aber, und ich hoffe, dass das verstehen kann, was ich jetzt sage, wir stellen uns immer vor, dass diese Person bei jemandem zu Hause auf der Couch sitzen soll und mit diesem Mensch über so ein sehr emotionales, intimes Gut wie Immobilie sprechen soll. Da ist Sympathie und so dieses, mag jemand Menschen, kommuniziert jemand gerne, hat jemand Lust auf Kommunikation, möchte jemand sich mit den Bedürfnissen von anderen Menschen auseinandersetzen, hat man Lust, ein Dienstleister zu sein? Das sind so die großen Fragen, die neben den Hard Facts des CVs sozusagen für uns auch eine sehr, sehr große Rolle spielen. Weil das gehört eben dazu. Wir müssen menscheln können und wir müssen Dienstleistung können und eine Leidenschaft. Für mich, ich habe ja auch lange Vertrieb gemacht, war das immer irgendwie die tollste Situation, wenn beide beim Notar aufgestanden sind und beide sich gut gefühlt haben, gesagt haben, das war jetzt hier irgendwie der richtige Schritt. Und dann kann man als Makler dann Haken hintersetzen und sagen, okay, man hat beide zu diesem Entschluss geführt und der ist richtig.
Ja, es ist und bleibt People's Business, oder? Ich glaube, ja, so definitiv. Sehr KI gerade auf dem Vormarsch ist und wir uns alle wundern, was man schon alles Tolles machen kann, von der Exposé-Erstellung bis, was weiß ich, zum ganz normalen E-Mail-Austausch. Am Ende entscheidet der Mensch.
Total. Und das ist ja schön, das zu sehen, dass das eine Branche ist, die sich wahrscheinlich nicht vollständig durch KI wegrationalisieren lässt. Macht aber das Arbeiten, finde ich, wieder viel, viel schöner, weil man ja noch ein paar dieser, ich sag mal, lästigen administrativen Aufgaben, die man früher händisch machen musste, jetzt einfach in Teilen über KI abbilden lassen kann. Finde ich, ist hilfreich. Das ist eine total große Chance. Und der schöne Effekt ist dabei, dass ich ja dann noch mehr Zeit habe, um mich um die persönlichen Bedürfnisse meiner Kunden zu kümmern und nicht im Hinterkopf haben muss, oh, heute Abend muss ich noch einen Grundriss einscannen und den fertig machen und sonstiges, sondern man wird in diesen administrativen Dingen schneller und dadurch hoffentlich dann auch in der Beratung besser.
Von außen betrachtet, Annika, würde ich sagen, Premium-Segment sieht erstmal sehr glamourös aus. Wie sieht denn der Alltag wirklich aus? Ist der genauso glamourös oder ist der vergleichbar mit dem klassischen Makeln, wie das wahrscheinlich viele kennen, die hier zuhören?
Ich gehe davon aus, dass es vergleichbar ist, weil die Dinge, die man tut, sind ja die identischen. Also der Vermittlungsprozess in Deutschland ist ja identisch, ob man jetzt eine kleine, günstige Immobilie vermittelt oder eben auch eine größere, etwas, wie sagtest du, glamourösere Immobilie vermittelst. Also der Prozess an sich ist der gleiche. Wahrscheinlich ist die Vermarktung ein bisschen anspruchsvoller im Sinne von Marketingkonzepten, die man ja, also man muss sich ja überlegen, wie möchte ich diese Immobilie vermarkten, wie möchte ich sie darstellen. Da sind heutzutage ja Dinge wie professionelle Fotos und Videos ehrlicherweise Standard, 360-Grad-Rundgänge, damit hat man es jetzt auch irgendwie überall mittlerweile. Also es sind mehr so die Must-Haves als das on top. Aber die individuelle Betrachtung, die kommt dann bei den Premium-Immobilien schon noch dazu. Wir hatten vorhin über das Thema diskrete Vermarktung gesprochen. Das ist bestimmt eine Herausforderung. Und eben auch sich zu überlegen, wie komme ich an eine Käuferschicht? Also wenn wir jetzt ein Anwesen haben, was Pferde, Wiesen, Weiden, ein Reitanwesen, das verkauft sich im Zweifel jetzt anders als das klassische Einfamilienhaus in Bielefeld. Und deshalb muss man immer schauen, wo sitzt die Käuferschicht? Wie spreche ich sie an? Kann ich einfach einen Aushang oder eine Videopräsentation in meinem Immobilienshop vor Ort machen? Läuft der Kunde dran vorbei? Oder gibt es Menschen, die zum Beispiel sagen, ich suche nach Anzahl der Boxen und gar nicht nach Lage? Weil für mich ist total wichtig, dass ich 30 Boxen habe und 2 Hallen und noch einen Springplatz. Und dann kommt hier dieses Thema Netzwerk und wir können deutschlandweit und dann haben wir natürlich eine andere Vermarktung als, wie ich schon sagte, die 3-Zimmer-Wohnung, die man inseriert, wo man wahrscheinlich den Käufer übers Internet vor Ort findet.
Klar, ganz anderes Klientel. Springplatz und 30 Boxen ist natürlich was anderes. Eine Doppelhaushälfte im Bielefeld.
Du hast gefragt.
Ja, natürlich, aber dafür ist unser Podcast ja auch da. Wie sieht das denn aus Verkäufersicht aus? Was haben die für Anforderungen, wenn man für jemanden, der eine solche Immobilie hat, makeln soll oder verkaufen soll?
Das Thema Zeit spielt bei den meisten wirklich eine Rolle, weil wenn wir jetzt mal so in die Praxis gehen, einen Besichtigungstermin in einer Immobilie durchführen, bedeutet für den Kunden ja immer einen Aufwand. Das heißt, ich möchte ja mein großes Anwesen schön präsentieren. Vielleicht möchte ich auch persönlich nicht anwesend sein. Und deshalb bedarf das ein bisschen der Vorbereitung. Und also Verkäufer haben in diesem Segment einfach ein bisschen andere Ansprüche, das muss man schon sagen. Und das fängt bei Terminkoordinierung an und hört eben bei vielleicht auch ein bisschen mehr Service und Dienstleistung auf, weil wir häufig ja auch alleine dann in den Immobilien sind. Themen wie Licht an und Türen zu und sowas, das hat man natürlich irgendwie immer. Aber bei so einem großen Anwesen, wenn man das besichtigt, sollte man sich natürlich auch entsprechend Zeit dafür nehmen und der Immobilie eben auch die entsprechende Aufmerksamkeit schenken, jeden Winkel der Immobilie kennen und somit, es ist ein bisschen ein anderes Geschäft. Wie gesagt, ich glaube, die klassischen Dinge, Exposé verschicken, Interessententelefonate, Besichtigungen und dann hoffentlich irgendwann Verhandlungen und Notartermin, das stimmt natürlich überall und immer mit ein, aber ich glaube, so die Nuancen sind andere.
Würdest du sagen, Verkäufer und Makler müssen in einer ähnlichen Lebensrealität leben, damit die besser miteinander kommunizieren können und dass vielleicht auch die Vertrauensbasis eine andere ist? Oder würdest du sagen, ich muss da nicht mit einem Porsche vorfahren oder einem großen Land Rover, sondern ich kann da auch mit dem Fahrrad ankommen. Ich mache den gleichen Deal, wenn das menschlich passt.
Also wir sind ja ein hanseatisches Unternehmen, was klassisch sich ein bisschen zurückhält. Somit, glaube ich, ist es nie eine gute Idee, da zu sehr mit Äußerlichkeiten zu werben. Es ist aber auf der anderen Seite auch so, dass man, glaube ich, ganz gut bedient ist, wenn man sich auf dem Parkett bewegen kann. Also wenn man sich für Themen interessiert, wenn man einfach teilnimmt am gesellschaftlichen Leben, dann hat man vielleicht auch es ein bisschen einfacher, mit solchen Kunden klarzukommen. Dennoch, unsere fleißigen jungen Leute, die am Anfang ihrer Immobilienkarriere stehen, wenn die einen guten Job machen, dann ist es tatsächlich auch echt egal, mit welchem Auto sie kommen. Und solange das Auftreten ein gepflegtes ist, also in unseren städtischen Märkten kommen die Makler manchmal sogar mit dem Fahrrad, weil es der einzige Weg ist, um pünktlich zu einem Termin zu kommen, also mit so einem mit so einer innerstädtischen Lage. Aber natürlich muss man vernünftig aussehen, man muss sich vernünftig artikulieren können. Und wenn man mit einem Fahrzeug vorfährt, dann sollte es auch sauber sein, weil einem ja auch immer passieren kann, dass der Kunde sagt, oh, können Sie mich mal ganz kurz mitnehmen? mitnehmen. Das ist so das kleine Einmaleins, aber das gilt natürlich. Aber nein, ich glaube nicht, dass man selbst vermögend sein muss und einen Porsche fahren muss, um eine hochwertige Immobilie zu veräußern, weil dieses Klientel legt ganz großen Wert auf professionelles Arbeiten. Und ich glaube, das ist das, was eher überzeugt.
Gibt es einen Sweet Spot bei euch, dass man vielleicht sagt, okay, wir lehnen auch Aufträge ab, die unterhalb dieser 10% sind, die dann vielleicht weitergereicht werden an andere Unternehmen? Wie funktioniert das?
Wenn wir feststellen, wenn wir eine Immobilie bewerten, dass in unserem Kundenkreis wir kein Match haben, weil das einfach nicht in unserem Kerngebiet liegt, also das sowohl lokal als auch vom preislichen Gefüge her, dann kann es passieren, dass wir dem Kunden ganz ehrlich, da sind wir bei Ehrlichkeit, ganz ehrlich sagen, dass wir da nicht der richtige Ansprechpartner sind. Und wir haben in unseren Märkten immer andere Unternehmen, mit denen wir gut kooperieren und mit denen wir gut zusammenarbeiten, die wir dann involvieren würden, weil wir dann bestimmt nicht den besten Preis, den besten Job machen können bei so einer Immobilie.
Jetzt haben wir ganz viel über den deutschen Markt gesprochen, aber ein Thema mit Blick auf die Uhr möchte ich auf jeden Fall nicht missen. Wenn man über Premium-Immobilien nachdenkt, dann denkt wahrscheinlich jeder in Deutschland direkt Mallorca. Und da gibt es ja auch den einen oder anderen prominenten Makler, der einem überall auftaucht, wenn man auch auf LinkedIn unterwegs ist oder ähnliches. Dala ist auch auf Mallorca vertreten, sehr erfolgreich. Ja. Die Frage, warum eigentlich Mallorca? Warum nicht Dubai, Marbella, Côte d'Azur? Warum muss es denn Mallorca sein?
Mallorca, also wir versuchen in unserem täglichen Geschäft ja mal die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Und deshalb haben wir, als wir den ersten Schritt ins Ausland gewagt haben, uns gefragt, wo ist unser Kunde, den wir sowieso schon haben, der uns sowieso schon vertraut, am liebsten, wenn er einen Zweitwohnsitz erwirbt. Und das ist Mallorca. Und das ist auch immer noch so, das ist ungebrochen hoch. Das hängt mit mittlerweile sehr vielen Dingen zusammen, ob das das Thema Erreichbarkeit ist, ob das das Thema medizinische Versorgung ist. Dieser Markt ist einfach nachgefragt von Deutschen und Deutsche fühlen sich dort wohl und willkommen. Und deshalb war für uns das folgerichtig, dass wir dort vor Ort sind und das ja auch sehr viele Jahre schon mittlerweile die ganze Insel abdecken. Und es war so schön, als unser Standort in Santani vor einigen Jahren aufgemacht hat und mir der Lizenzpartner gesagt hat, weißt du was, Annika, ich muss den Kunden überhaupt nicht erklären, wer wir sind, weil die kennen euch ja aus Hamburg und die kennen uns, ne? Also es gibt in Santani eine große Hamburger Community, die treffen sich auch im Urlaub und es wäre schade, wenn die uns nicht aus Hamburg kennen würden. Und so ist es in NRW in vielen Bereichen eben auch. Und somit war das für uns ein folgerichtiger Schritt, um unser Kundenklientel eben auch in diesem Bereich betreuen zu können. Ja, deshalb fühlen wir uns auf der Insel sehr wohl. Ich liebe sie persönlich total. Ich bin von Kindertagen an immer da gewesen, heute mit meiner Familie auch gerne dort, weil ich finde, es ist so eine vielfältige, reizvolle Insel heute mit Palma, wo man ja auch ein kulturelles Angebot hat, aber man kann sich auch auf eine völlig verlassene Finca irgendwo in the middle of nowhere zurückziehen und, wie sagtest du vorhin, in Badelatschen das Leben genießen, ohne dass man mit irgendjemandem kommunizieren muss. Also man hat so alles auf der Insel.
Ja, absolut. Das wird auch manchmal unterschätzt aufgrund der deutschen Medien, weil da kriegt man dann immer nur die Arenal- und Ballermann-Thematik gespiegelt und Mallorca ist wirklich sehr schön. Santani durfte ich auch schon sein. Wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Ecke. Was würdest du sagen, was unterscheidet denn den Markt auf Mallorca von dem in Deutschland? Ist das da auch so auf Mallorca wie in den USA, dass auf einem Objekt 20 Makler hängen?
Ja, vielleicht nicht 20, aber es gibt durchaus Immobilien, die von mehreren Maklern angeboten werden. Wir haben auch da Stück für Stück über die Jahre uns erarbeitet, dass wir überwiegend exklusiv die Immobilien anbieten. Erkläre ich auch gerne ganz leicht, warum das so ist, weil wenn mehrere Makler agieren, dann ist natürlich auch auf der Suchkundenseite sind immer Personen in dieser Immobilie unterwegs. Und dann haben wir vielleicht einen Interessenten und möchten in den Verhandlungsprozess einsteigen und dann rufen wir den Eigentümer an und sagt er, ja, Makler XY hat die Immobilie jetzt aber gerade veräußert. Um diese exklusive Kundenbetreuung auf der suchenden Seite tatsächlich auch erfüllen zu können, favorisieren wir exklusive Vermarktungswege. Es gibt allerdings auch Situationen, wo wir sagen, da macht es durchaus Sinn, weil wir sind natürlich sehr stark bei den deutschen Kunden. Wenn wir jetzt in eine Kooperation gehen, dann gehen wir meistens in eine Kooperation mit einem Makler, der ein anderes Land abdeckt, also vielleicht die skandinavischen Länder abdeckt oder England abdeckt, sodass wir zumindest dann von der Käufergruppe der Eigentümer einen Vorteil hat, weil er sagt, okay, ich erweitere vielleicht das Netzwerk der Interessenten. Aber unsere Empfehlung lautet auch hier, exklusive Immobilien brauchen eine exklusive Vermarktung. Und wenn man ins Internet geht und es bei Idealista 18 Mal auftaucht mit 18 verschiedenen Angaben, ich weiß nicht, ob das dann auf 5 Millionen erste Wasserlinie, Meereslinie, Villa, ob das der tatsächlich gerecht wird.
Wer kauft denn heutzutage auf Mallorca? Sind das immer noch überwiegend Deutsche oder ist die Käuferschaft inzwischen viel internationaler geworden?
Also wir können erst seit recht kurzer Zeit sehr konkret Zahlen auswerten. Ich habe in Vorbereitung auf das Gespräch mir zumindest schon mal so ein, zwei Key Facts rausgesucht, weil wir da ganz frisch dabei sind, die Daten eben auf einem sehr hohen Detailgrad jetzt einkaufen zu können. Und ich habe mir zum Beispiel mal den Südwesten von Mallorca angeguckt. Den kennen ja auch viele mit Andratsch und Yachthafen und all diesen schönen Dingen, die diesen Ort umschreiben. Da sind wir im letzten Jahr bei 70% Deutsche gewesen. Und wow. Deshalb, also wir haben da, glaube ich, immer noch eine hohe Dominanz in der Käuferschicht. Wir sind mal gespannt, wenn wir alle Daten der Insel vorliegen haben, wie weit sich das auf der Insel dann eben auch verteilt. Also es gibt schon so Gebiete, wo man sagt, oh Mensch, da sind mehr Skandinavier oder da sind mehr englischsprachige Kunden. Wir haben uns auch angeschaut, weil alle ja darüber sprechen, dass Amerikaner jetzt auf Mallorca kaufen. Also ich habe noch in keiner Auswertung unter den Top 10 die Amerikaner gesehen. Also das ist, glaube ich, eher etwas, was den Mietmarkt betrifft. Die sind ganz andere Ferienmietpreise gewöhnt. Also zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch nicht sagen, dass die Amerikaner da einen massiven Anteil haben an der Käuferschaft. Ja, so teilt sich das auf.
Und wofür wird auf Mallorca gekauft? Ist es die klassische Ferienimmobilie, Zweitwohnsitz, Altersruhesitz oder mittlerweile eher ein Investment? Wo geht da die Reise hin?
Einen ganz klaren Trend seit Corona sehen wir bei diesem Thema Zweitwohnsitz als klassisch gelebten Zweitwohnsitz. Wohnsitz. Mallorca ist von der Infrastruktur, ob das Internet etc., also alles das, was man für einen klassischen Homeoffice-Arbeitsplatz braucht, bestens ausgestattet. Das heißt, es gibt Menschen, die sogar ihren Lebensmittelpunkt dorthin verlegen. Wir haben tolle Schulen, internationale Schulen, wo Kinder von Deutschen super gute Bildungsmöglichkeiten haben. Also wir haben da schon einen Trend von ganzen Familien, die dorthin ziehen. Aber wir haben auch klassische Personen, die eine Ferienimmobilie kaufen, die sie natürlich mit einer hohen Frequenz nutzen. Auch gibt es Leute, die nur Fincas mit einer Ferienvermietungslizenz erwerben wollen, weil sie eben auch das Vermietungsgeschäft mitnehmen wollen. Aber den klassischen Anleger, das ist jetzt nicht so unser Kunde, sondern das sind häufig Menschen, die eben eine Leidenschaft für diese Insel haben, dort viel und gerne zu Hause sind. Und dann eben entweder direkt am Wasser oder irgendwie in einem anderen schönen Landschaftsstück in einer Finca sind. Da ist ja mal so ein kleiner witziger Sidekick nebenbei. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, aber früher waren die Wasserlagen oder die erste Meereslinie das wenig gefragteste, weil das am aufwendigsten zu schützen war, weil von Piraten quasi angegriffen werden konnten und sonstiges. Und deshalb sind viele große Anwesen auf Mallorca auch im Landesinneren, weil sie einfach viel, viel sicherer gewesen sind. Und dieser Trend des, ich wohne am Wasser, direkt am Wasser mit Wasserblick, das ist eigentlich erst so durch die Touristen gekommen. Also somit haben wir auch eine sehr, sehr unterschiedliche Bebauung und hoffentlich auch traditionelle kleine Dörfer in der Inselmitte.
Ja, ich kenne da auch so eine schöne Geschichte auf Ibiza. Eine mir bekannte Familie hat in den 60er Jahren einen unfruchtbaren Felsen gekauft. Also ich weiß nicht, wie viel Hektar für ein Apfel und ein Ei. Den geht's heute ganz gut, muss
man ehrlich sagen. Man muss also auch mal mutig sein.
Ja, man muss auch mal mutig sein. Also die haben da den richtigen Schritt gewählt. Mir fällt auch gerade ein, für alle, die unseren Podcast verfolgen, in der letzten Episode der Torben Andrich von Red Home Immobilien, der hat auch seinen Lebensmittelpunkt nach Mallorca verlegt und steuert von da auch die Company, hat er erzählt. Das ist jetzt, glaube ich, so ein halbes Jahr her, wo er da hingegangen ist, aber der war erstmal ganz zufrieden und sagte auch, also absolut reizvoll. Und das war bis jetzt erstmal der richtige Schritt.
Also es ist natürlich, glaube ich, einfach das Thema Lebensqualität in südlichen Gefilden, wo man oft in den blauen Himmel guckt, der uns heute hier zumindest in Hamburg ja auch vergönnt ist. Das macht schon was, glaube ich, mit Menschen. Das, was man nicht vergessen darf, und deshalb, es gibt ja auch viele, die sagen, oh, ich würde gerne auf Mallorca makeln, dass es eben auch ein Job ist und man eben genau an diesem tollen Ort, wo andere Menschen viel Zeit am Strand oder in Restaurants oder sonstiges verbringen, eben auch arbeiten müssen und das eben auch dazu gehört. Also man arbeitet halt einfach in einem anderen Umfeld.
Ich könnte mir vorstellen, junge Makler und Maklerinnen denken sich jetzt, oh, das wäre mein Traum, ich möchte auch gerne Premium-Immobilien verkaufen. Was wäre dein wichtigster Rat? Wo sollte man da anfangen, weil in diesen Bereich zu kommen, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach.
Also mein Rat ist grundsätzlich, man muss echt Lust haben auf Menschen und auf Dienstleistung. Und wenn man das nicht hat, dann sollte man Dienstleistungsbranche und eben auch die Maklerbranche irgendwie für sich meiden, weil das ist eine Erwartungshaltung, die der Kunde an uns haben wird und auch haben kann, weil dafür bezahlt er uns. Und das ist, glaube ich, so eine Grundvoraussetzung, dass man darauf Lust hat, nebenbei eben auch das Engagement mitbringt, sich wirklich tief in Themen einzuarbeiten. Also so diese Idee von, ich mache mal eben mit einem Schlüssel irgendwie das Haus auf und laufe da durch eine tolle Immobilie, à la Selling Sunset, auch da möchte ich niemandem zu nahe treten, aber ja, das ist ein Teil des Jobs, dass man in tollen Immobilien zu Hause ist und ich finde es auch heute immer wieder beeindruckend und wenn ich in ein Haus gehe, irgendwie zieht man sich ja immer auch für was Persönliches noch einen tollen Einrichtungstipp raus und so, also ich finde, es ist immer noch eine tolle Materie, aber es ist ganz nüchtern betrachtet ein Job und den muss man verdammt nochmal gut machen und da muss man jede Frage beantworten können und man muss sich mit der Technik des Hauses auskennen und man muss sich mit so vielen anderen Dingen mittlerweile heute auseinandersetzen und das darf man dabei nicht vernachlässigen.
Wenn du heute nochmal von vorne anfangen müsstest und würdest auch direkt in den Premium-Bereich gehen, was würdest du dir an Wissen drauf schaffen? Welche Expertise benötigt man? Ist das Menschliche vielleicht dann doch das Allerwichtigste oder vielleicht diese Melange von allen Themen? In welche Richtung würdest du arbeiten?
Man muss auf jeden Fall ein bisschen Generalist sein. Das wirkliche Know-how ist das, worauf ich abzielen würde. Also sich heute von einem Kunden die Blöße zu geben bei der Transparenz, die wir haben. Und jetzt sind wir wieder bei KI. Jeder wird Kunde, der KI-affin ist, wird das Exposé einmal durch irgendeine KI schicken und sagen, welche Fragen sollte ich stellen, auf welche Dinge sollte ich achten. Das war früher vielleicht nicht mit diesem Detailgrad so, weil Kunden gar nicht auf die Idee gekommen sind, diese Fragen zu fragen. Der Anspruch an uns und unsere Büros war natürlich schon immer, auch unabhängig von KI auf diese Fragen antworten zu können.
Ist jetzt aber unlängst höher wahrscheinlich, ne? Jeder ist wahrscheinlich jetzt auch Gutachter, kennt sich mit allen Themen aus.
Ja.
Ist das für euch ein Mehraufwand geworden, weil von außen so viel neue Impulse kommen? Oder werden die dann halt auch mit KI weggearbeitet?
Teils, teils. Also ich finde es ganz schön, weil manche Fragen jetzt auch mal gefragt werden. Ja. Also wir auch unser Wissen mal zeigen können und eben auch zeigen können, wie wir arbeiten und auf welche Art und Weise, jetzt bin ich wieder bei Preisfindung, wir uns auch mit dem Markt und mit den Daten, in welchem Detailgrad wir uns auseinandersetzen. Also Expertise zeigen ist etwas Schönes. Aber auf der anderen Seite freue ich mich natürlich auch, wenn mir die KI schon mal irgendwie einen Hinweis gibt oder irgendwie guckt da nochmal drauf oder wie auch immer. Oder man mal mit einer KI einen Grundriss diskutiert, kann man ja heute machen. Oder wie kann man eigentlich den Außenbereich cool gestalten? Ich finde, das erweitert einfach den Horizont und man sollte die Immobilie aus dem FF im Bestand kennen. Aber man sollte sich auch damit auseinandersetzen, wie sie mal aussehen könnte. Und ich finde, da ist es ein total inspirierendes Mittel.
Also, du würdest sagen, junge Maklerinnen und Makler vielleicht auch mal in Richtung Premium-Immobilie schauen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist nicht altersbegrenzt nach unten.
Okay.
Ja.
Mit Blick auf die Uhr, ich habe noch eine letzte Rubrik. Die würde ich gerne noch mit dir spielen, wenn du Lust hast. Und das ist Kurioses aus dem Makleralltag. Du musst jetzt bitte keinen Namen nennen. Also hier bitte nicht Ross und Reiter nennen. Aber ich glaube, gerade in dem Bereich gibt es so viele Möglichkeiten an Kuriositäten. Da gibt es ja wirklich tausend Szenarien, die man sich vorstellen kann. Gibt es etwas, was du uns berichten kannst, ohne einen Namen zu nennen?
Ich überlege jetzt mal an meine persönliche Zeit, wo ich selber noch Immobilien vermittelt habe. Da hatte ich tatsächlich mal einen ganz tollen Menschen kennengelernt, auch einen Unternehmer. Und in meiner jugendlichen Leichtigkeit habe ich ihn, weil das bei uns tatsächlich zum Prozess dazugehört, gesagt, ja, und ich begleite sie natürlich dann auch zum Notar. Und da hat der zu mir gesagt, wissen Sie, Frau Zarenko, das ist ganz lieb, wenn Sie da Lust zu haben, aber für mich ist das wie ein Liter Milch kaufen. Und da war ich echt baff erstaunt und habe das erste Mal gedacht, okay, du bist in einem Segment unterwegs, wo Summen und Transaktionen einfach, für mich war das eine wirklich tolle, sehr, sehr wertvolle Immobilie. Für mich war das etwas richtig Großes. Das war mein erster richtig großer Deal. Ja, da bin ich dann relativ schnell auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Ich bin aber dennoch hingefahren und der Kunde hat sich total gefreut und wir waren hinterher noch zusammen was essen. Und er hat auch noch die ein oder andere weitere Immobilie über das Haus in Anspruch genommen. Also somit war das trotzdem gut dabei gewesen zu sein. Jetzt letztens habe ich eine, fand ich total schöne Geschichte gehört. Da ist eine Immobilie erworben worden und wir haben ja vor sehr, sehr vielen Jahren eine Kinderhilfsinitiative gegründet, Hand in Händchen. Wo wir auch Umsatz hin spenden, also unsere Filialen.
Schöne Sache, sehr gut.
Ja, und wir helfen auch viel. Also ich bin gerade vor 14 Tagen hier beim Sommerfest der Arche gewesen in Hamburg-Jenfeld. Also uns ist das eben auch wichtig. Kinder sind ja diejenigen, die unverschuldet in Notsituationen geraten, eben dort auch unserer gesellschaftlichen Verpflichtungen nachzukommen. Und da war es so, dass jemand dadurch, dass das Haus oder die Immobilie veräußert wurde von einer Stiftung, die auch einen gemeinnützigen Zweck war, der Käufer bereit war, etwas mehr zu bezahlen, weil er gesagt hat, es ist ja für den guten Zweck. Also nicht verhandelt hat und nicht so stringent vielleicht vorgegangen ist, wie wenn ein, ich sag mal, vermögender Verkäufer auf der anderen Seite gewesen ist. Und dann habe ich gedacht, Mensch, sind halt irgendwie so tolle Erlebnisse, die man dann hat. Dass irgendwie immer dann, wenn Menschen darauf achten, eben auch etwas zu tun für andere Menschen, finde ich, ist das immer ein wahnsinnig schönes Gefühl. Deshalb nicht so kurios im klassischen Sinne. Aus dem Nähkästchen plaudern fällt uns ja immer schwer, weil wir ja auch vermögende und prominente Kunden haben. Aber das sind so zwei Geschichten, die mir im Gedächtnis sind.
Ich denke, mit diesen positiven Vibes können wir auch rausgehen aus unserem Podcast. Ich will auch gar nicht weiter nachhaken, aber ich habe mir schon gedacht, da gibt es wahrscheinlich auch den ein oder anderen bunten Vogel, den du schon kennengelernt hast. Vielleicht bei einer nächsten Episode. Annika, ich sag vielen Dank. Das war richtig spannend. Ich glaube, wir konnten heute mal so ein bisschen hinter die Kulissen eines Marktes schauen, den viele faszinierend finden, aber wahrscheinlich die wenigsten gar nicht so richtig kennen. Das war sehr spannend. Danke, dass du heute in unserem Podcast warst.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich freue mich, wenn ich ein bisschen Insights liefern konnte für deine Hörer.
Auf jeden Fall. Annika, ich wünsche noch einen schönen Tag. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Den wünsche ich dir auch.
Ciao, ciao.
Bis dann, tschüss.
Das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Episode. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und empfehlt ihn weiter. Unsere Community wächst stetig, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Und wir wollen den Podcast natürlich auch gemeinsam mit euch weiterentwickeln. Was fehlt euch noch? Welche Themen wollt ihr gerne hören? Schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@immowelt.de. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Bleibt gesund. Tschüss. Und bye bye.